Liebe Brüder und Schwestern, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Da spricht der Jakobus der Gemeinde zu, die sich offensichtlich schon intensiv mit dem Buch Hiob beschäftigt hatte. Da spricht er auch uns zu. Und mir bleibt die Hoffnung auszusprechen, dass auch wir uns mit dem Buch Hiob schon genügend beschäftigt haben. Es ist das missionarischste Buch des ganzen Alten Testaments, vielleicht auch der ganzen Bibel. Denn an keiner Stelle, in keinem Buch sonst, wird die Hilfsbedürftigkeit des Menschen so elementar deutlich wie am und im Hiob-Buch. An keiner Stelle wird uns so deutlich, wie sehr wir einen Heiland brauchen, wie sehr wir umstellt sind von den Nöten dieser vergehenden Welt. Ich möchte einsteigen mit ein paar Betrachtungen zur Ungeduld. Ungeduld ist keine sehr freundliche Charaktereigenschaft. Wir alle kennen auch die Folgen ungeduldigen Wesens. Das können unangenehme Folgen sein, das können aber auch sehr gefährliche und sehr schädliche Folgen sein. Pastor Kemner vom Rüstzentrum Krelingen hat uns früher mal erzählt, wie er als junger Bauernjunge nicht geduldig genug war, auf das Wachsen der Saat zu warten, wie er mal rausging und die Halme ein paar Zentimeter höher gezogen hat, damit sie doch etwas schneller wachsen sollten. Das hat er aber wohl nur ein einziges Mal gemacht. Denn am nächsten Morgen waren sie alle vertrocknet. Es gibt viele Beispiele in der Bibel für ungeduldiges Wesen. Ich möchte nur ein Beispiel heranziehen, den Absalom aus dem Alten Testament, der von der Thronfolge her gesehen, ja, der legitime Nachfolger Davids gewesen wäre. Aber er konnte die Zeit nicht abwarten. Ein ungeduldiger Mensch, der dann einen Aufstand angezettelt hat und Intrigen in Gang gesetzt hat gegen seinen eigenen Vater. Und es tatsächlich so weit brachte, dass David vor ihm floh. Aber gebracht und genützt hat ihm seine Ungeduld gar nichts, ganz im Gegenteil. Er blieb im Baum hängen und wurde durchbohrt. Wir hatten vor kurzem ein Eheseminar zu halten, meine Frau und ich. Ich will noch ein ganz persönlich gefärbtes Beispiel hier einbringen. Ein Eheseminar in Süddeutschland, das waren viele Ehepaare, aber auch viele Verliebte und Verlobte, das waren zwei Freizeiten parallel, die an einem Abend dann zusammengelegt wurden. Und die Jungen, die wollten von den Älteren dann einiges hören. Und uns wurden Fragen gestellt. Und man staunt ja, wie offen die Jugend heute fragen kann, nach allen möglichen, auch ganz intimen Dingen. Und so kamen eben auch dann die Antworten, sehr offen und sehr gut. Man fragte so eine junge Frau oder sagen wir mal lieber Teenager, so in die Runde der Ehepaare, wie weit darf man eigentlich gehen vor der Ehe? Was ist eure Erfahrung? Ja, und da hat dann eine verheiratete junge Frau geantwortet und das war mir so, ja, bewegend, eigentlich erschütternd, dass sie selbst zusammen mit ihrem jetzigen Mann nicht die Geduld aufgebracht hatten, zu warten, und dass ihr es jetzt bitter bereut. Und als sie das erzählte, strömten plötzlich die Tränen. Das war der bewegendste Augenblick des ganzen Abends. Und die Tränen, die haben wahrscheinlich mehr bewirkt als alle Argumente. Eine Frau, die an ihrer eigenen Ungeduld und an der Ungeduld ihres jetzigen Mannes anscheinend sehr leidet. Aber klappen wir das Kapitel Ungeduld zu und beschäftigen wir uns mit Geduld. Wir haben ja auch in der Lesung schon von der Geduld gehört, zu der wir ermahnt werden. Und ich frage, was ist eigentlich Geduld? Man muss immer erst eine biblische Begriffshygiene unternehmen, damit man den Gehalt der biblischen Aussagen auch wirklich versteht. Nicht gleich unsere persönlichen Erfahrungswerte in die biblischen Begriffe hineintragen. Das ist nicht so günstig. Es gibt ja geduldige Menschen. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben einen geduldigen Charakter. Meine eigene Oma, die war so ein Menschentyp. Ich habe die kaum noch in Erinnerung. Die ist, als ich noch ganz klein war, dann gestorben. Sie hatte ihren Mann im Ersten Weltkrieg verloren. Den habe ich also nie kennengelernt, meinen Opa, väterlicherseits. Und wir, meine Eltern und ich, wir kamen aus dem Sudetenland, waren dort vertrieben, fanden Zuflucht dort in einer sehr engen Wohnung. Das sind die allerersten Erinnerungen, die ich überhaupt habe. 2, 3 Jahre werde ich alt gewesen sein. Aber ich erinnere mich, dass diese Oma nicht ein einziges bitteres Wort sagte. Und dass sie ja viel da zu ertragen hatte in einer völlig überfrachteten Mini-Wohnung. Sie guckte immer gütig und hatte immer ein gutes Wort noch, auch für mich. Ist das schon die Geduld, von der hier die Bibel spricht? Nun, indem ich diese Frage stelle, habe ich sie eigentlich schon beantwortet. Die biblische Geduld ist doch noch etwas anderes. Im griechischen Urtext heißt das Wort Hypomone. Und das heißt drunter bleiben. Hypo heißt immer drunter, menein heißt bleiben. Drunter bleiben, aber im Sinne eines aktiven Wartens auf die grundlegenden Veränderungen aller Lebensverhältnisse durch die Wiederkunft Jesu. Das ist Geduld im biblischen Sinn. In Römer 8, 25 heißt es, wenn wir hoffen auf das Unsichtbare, das heißt eben auf den wiederkommenden Herrn und auf die dann uns verheißenen völlig neuen Verhältnisse, wir werden ja dann entrückt und verwandelt und bekommen einen Herrlichkeitsleib, dann sagt Paulus, dann warten wir in Geduld. Das heißt, wir binden unsere ganze Hoffnung, die wir haben in dieser kurzen Lebensphase, wir binden diese Hoffnung an diese Verheißung. Und damit sind wir auf der Spur der biblischen Geduld, die eben aus dieser Verheißung, die Bibel sagt dazu, lebendige Hoffnung heißt ja lebenstiftende Hoffnung, da liegt Kraft drin, da liegt Potenz drin. Wir empfangen aus dieser Hoffnung Kraft, dieses Leben zu durchstehen. Also Geduld ist keine natürliche Charaktereigenschaft, so wünschenswert diese natürlich auch ist. Man freut sich ja immer, wenn man geduldige Menschen kennenlernt. Ich gehöre nicht unbedingt dazu. So erfreulich diese Charaktereigenschaft ist, aber nach Galater 5, 22 ist die biblische Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn sich ein Mensch wirklich bindet, sein ganzes Leben bindet an die Wiederkunft Christi und von dieser großen, weltumstürzenden biblischen Tatsache die Kräfte seines Lebens bezieht, das Kleine klein sieht, das Große groß sieht, Widerwärtigkeiten ertragen kann, weil er weiß, es ist vorübergehend. Im Sinne von Römer 8, die Leiden dieser Zeit sind gar nicht vergleichbar der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dann ist das eine Frucht des Geistes. Einige Verse vorher, in Jakobus 5, Vers 7 heißt es, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Also hier ist die Geduld ganz deutlich, ausdrücklich beschrieben als eine Geduld, die ihre Kraft bezieht von der Wiederkunft des Herrn. Ja, nun wollen wir hier ja kein biblisches Seminar halten, sondern wir wollen ja fragen, wie gewinnen wir selber Geduld? Und wie kommt uns die Geduld Hiobs zugute? Es geht ja um Hiob. Und wir lassen uns einfach mal mitnehmen in die Spur, die der Jakobus hier geht. Er fängt an, von Vorbildern zu sprechen. Und das ist zunächst mal etwas Merkwürdiges. Denn entweder ist die Geduld eine Frucht des Geistes oder ich kann sie lernen anhand von Vorbildern. Das ist aber eine falsche Alternative. Wir müssen das zusammen sehen. Sie ist ein Geschenk, das den Christen verheißen ist, dass der Heilige Geist in ihnen wachsen lässt, und sie ist gleichzeitig darauf angewiesen und angelegt, dass ich sie auch haben will. So ist das mit der Frucht des Geistes. Die wird uns nicht einfach verpasst, sondern wir müssen sie pflegen, wir müssen sie wollen, wir müssen darum bitten. Liebe, Freude, Geduld, Keuschheit, Freundlichkeit, sind ja alles wunderbare Gottesgeschenke, aber die werden uns nicht einfach verpasst, Fressvogel oder stirb, sondern der Heilige Geist, der vergewaltigt uns nicht. Und er erwartet, ob wir das auch wirklich wollen. Und hier setzt Jakobus mit seinen Vorbildern ein und sagt, guck dir doch mal an. Zunächst fängt er an ja beim Landwirt. Wir haben ein Landwirtsehepaar dabei gehabt jetzt beim Hiob-Seminar. Wie macht denn das der Bauer? Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So seid auch ihr geduldig. Es lohnt sich mal wieder in die Natur zu gucken. Na, das muss man jetzt kurz, bevor der Mai beginnt, eigentlich haben wir ja schon den Mai, wahrscheinlich uns nicht sehr dringend empfehlen. Das werden wir hoffentlich alle machen. Aber nehmen wir auch die Natur als ein Gleichnis. Nehmen wir sie als eine Predigt, so wie Paul Gerhard, so wie die Psalmen, so wie Paulus es ja auch von uns fordert, Römer 1. Lass dir doch die ewige Kraft und Majestät Gottes durch die Schöpfungswerke einmal zupredigen. So sollen wir also diese aufkeimende Saat, die jetzt überall durchbricht und da und dort ja auch schon zur Blüte geworden ist, betrachten. Wir sollen daran Geduld lernen, schlicht und ergreifend. Geistliche Geduld. Aber das ist nicht alles. Jakobus nimmt uns weiter an der Hand und er sagt, schau dir doch alttestamentliche Gottesmänner an, schau dir doch Propheten an, wie haben die es denn gemacht? Die haben doch auch in Widerwärtigkeiten ihres Lebens, wenn ich da an Jeremia denke, der in die Schlammgrube geschmissen wurde, der 40 Jahre gepredigt hat, ohne einen einzigen Widerhall zu finden, nur gegen Widerstände. Ich weiß nicht, welcher Pfarrer das heute aushalten würde. Und da sagt der Jakobus, guck dir diese Leute an. Das waren geduldige Leute. Ich denke da an David. Was hat der David für eine Geduld aufgebracht? Er war der schon längst von Samuel gesalbte König. Und der Saul hat überhaupt nicht dran gedacht, zurückzutreten. Ganz im Gegenteil, da flogen die Speere. Und als der Saul das richtig verinnerlichte, dass er eigentlich schon längst abgesetzt ist in Gottes Augen, da wurde er erstmal richtig rebellisch und fing an, David zu verfolgen. Wir kennen ja die ganzen Geschichten. Und dieser David hat die Geduld aufgebracht, zu warten, bis seine Stunde kommt, flieht vor dem Saul. Da hätte er auch ganz anders reagieren können. Da hätte er seine Leute sammeln können in Israel und sagen, jetzt aber bitteschön, Samuel hat im Auftrag Gottes mich gesalbt. Ich bin der rechtmäßige Mann hier. Lasst uns mal in einem schnellen Hauruck-Verfahren klare Verhältnisse herstellen und den Saul in die Wüste schicken. Also, das hat er nicht gemacht. Er wartete auf die Stunde Gottes. Für mich ein vorbildliches Beispiel von Geduld. Nehmen wir noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Der alte Simeon, Lukas 2, wird davon berichtet, der auf den Trost Israels wartete und Jahr für Jahr verstreichen lässt und immer wieder wartet. Herr, wann kommt der Trost, den die Propheten verheißen haben und der nicht müde wird zu warten? Und dann heißt es, dass Gott in seiner Gnade ihm ein Wort geschenkt hat, dass er nicht sterben würde, bevor er den Trost Israels gesehen hat. Und dann in seinen letzten Lebensjahren wird ihm dieses Geschenk zuteil. Seine Geduld hat sich gelohnt. Er hätte ja auch sagen können, irgendwie habe ich mich da wahrscheinlich geirrt. Die alttestamentlichen Propheten, die haben vielleicht an dieser Stelle nun doch aus eigener Weisheit gesprochen. Die Römer sind da, sieht ja alles sehr finster und dunkel aus. Wo soll denn da ein Heiland, wo soll denn ein Trost Israels hierher kommen? Ist ja gar nicht vorstellbar. Ich hänge meinen Glauben an den Nagel, hat er nicht gemacht. Also so werden wir hier von Jakobus schrittweise aufgeschlossen und für Hiob vorbereitet. Und Hiob ist jetzt eigentlich die Krönung. Da läuft die ganze Argumentation hin. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und ihr habt auch gesehen, zu welchem Ende, ist eigentlich nicht so schön übersetzt, zu welchem Ziel, könnte man besser sagen, der Herr das Geschick Hiobs hinausgeführt hat. Denn der Herr ist ein erbarmender Gott. Jetzt sind wir also beim Hiob angekommen. Nun, wir haben ja nun das Buch eine Woche lang gründlich studiert, denke ich, hoffe ich. Das kann ich jetzt hier nicht bei allen voraussetzen. Aber ich möchte doch 4 Beispiele der Geduld Hiobs aufzeigen. Wir kennen ja alle die Hiobsbotschaften. Aber es gibt nicht nur Hiobsbotschaften, es gibt auch eine Hiobsbotschaft. Das ganze Buch ist ja eine Botschaft sondergleichen. Beim Verlust, beim plötzlichen, unerwarteten, unangekündigten Verlust, das muss man sich ja immer noch vor Augen stellen. Das ist ja nicht ein Unglück, so wie es normalerweise über die Menschen kommt, wo man am Horizont doch schon Vorläufer im Allgemeinen entdecken kann. Von Sekunde auf eben wird ihm alles genommen. Alles an Hab und Gut, alle 10 Kinder. Der eine Bote hat noch nicht ausgeredet, dann kommt der andere schon. Was prasselt hier auf diesen Mann ein? Und wie reagiert er? Und das ist der erste Beweis seiner Geduld. Das heißt, seiner Fähigkeit, drunter zu bleiben. Hypomone ist die Fähigkeit, drunter zu bleiben. nicht auszurasten, weil man festgebunden ist an der unzerstörbaren Gewissheit, in Gottes Hand zu stehen. Diese Gewissheit hat Hiob an keiner Sekunde aufgegeben. Und er antwortet: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Was ist das für eine Antwort? Was ist das für eine Antwort? Wenn uns der Ehepartner genommen wird, oder die Eltern, oder ein Freund, oder vielleicht ein Kind. Dann können wir uns im Allgemeinen innerlich darauf einstellen. Dieser Mann hatte keine Chance, sich darauf einzustellen. Und er sagt dieses Wort. Das ist für mich eigentlich übermenschlich. Aber Gott hat keine Lieblingskinder. Was ein Hiob uns vorstellt, das haben wir in unserem Seminar auch besprochen, das ist das Menschsein, zu dem wir alle berufen sind in Jesus Christus. Das ist das Menschsein, zu dem die Bergpredigt uns ermächtigt. Das ist kein fernes und fremdes Ideal. Das ist ein Menschsein, wie Gott sich Menschsein vorstellt. Das ist die Ebenbildlichkeit in Praxis. So spricht ein ebenbildlicher Mensch, bei dem Gott zum Ziel gekommen ist. Herr, es kommt alles von dir. Ich gebe dir die Ehre. Das ist ein erstes Beispiel der Geduld Hiobs. Ein zweites Beispiel, was vielleicht so etwas am Rande liegt, an dem man auch schnell vorbeilesen kann, will ich aber doch ernst nehmen. Das ist seine Reaktion auf die Vorhaltungen seiner Frau. Die Vorhaltung seiner Frau ist ja nun alles andere als das, was man sich unter einer hilfreichen Frau vorstellt. Die Frau ist berufen, Hilfe zu sein für ihren Mann. Das wissen wir aus 1. Mose 2,18. Warum? Weil er hilfsbedürftig ist. Und dieser Mann war hilfsbedürftig im höchsten Sinn und Maß des Wortes. Jetzt stellt sich die Frau hin und sagt zu ihm, hat doch keinen Zweck. Es hat echt keinen Zweck. Der Glaube, auf den du bisher dein Leben aufgebaut hast, trägt nicht. Sieh das doch ein, schwöre Gott ab. Also das war so ungefähr das Letzte, was dieser Mann in dieser Lage gebrauchen konnte. Ich wäre absolut ausgeflippt, wenn ich überhaupt noch die körperliche Kraft dazu gehabt hätte, wäre ich der Frau an die Gurgel gesprungen. Aber dieser Hiob behält die Freundlichkeit, behält die Geduld, schimpft nicht gegenüber seiner Frau, sondern sagt in zarter, liebevoller Andeutung: Pass mal auf, du redest jetzt so, wie törichte Frauen reden. Er sagt nicht, du törichte alte Frau. Er sagt, pass auf, deine Verzweiflung hatte ich jetzt im Moment in der Hand. Mach dich wieder los davon. Das ist auch eine Geduld, nicht wahr? Wenn Menschen uns verletzen, aus mehr oder minder verständlichen Gründen verzweifelt sind und uns zum Müllabladeplatz ihrer Probleme missbrauchen, dann noch freundlich reagieren zu können, nicht mit gleichen Münzen heimzuzahlen. Ich denke, da reicht die natürliche Charakteranlage Geduld nicht mehr aus. Hier braucht es diese geistliche Geduld, die festgebunden ist für uns Christen am wiederkommenden Herrn. Festgebunden ist in der Ewigkeit. Hiob kannte Christus noch nicht in unserem Sinn, aber ich bin fest überzeugt, Christus war in ihm gegenwärtig. Um wie viel mehr dürfen, sollen können wir, an denen sich Christus offenbart hat in seinem Wort, doch diese Geduld nachbuchstabieren. Nehmen wir ein drittes Beispiel der Geduld Hiobs. Wie reagiert er nach seinen Krankheitsschlägen? Darf ich das mal nur in Klammer sagen für die, die beim Seminar nicht dabei waren? Wenn man oberflächlich liest, denkt man, das kommt alles vom Teufel. Aber ich warne davor, einen solchen Dualismus aufzubauen. Der gibt dem Teufel viel zu viel Ehre. Der Teufel ist kein schöpferischer Gott, kein Nebengott, kein zweiter Gott, der irgendetwas aus sich heraus produzieren könnte in dieser Welt. Er ist immer an der langen Leine Gottes. Und deswegen sagt Satan zu Gott, taste ihn an. Die Dinge kommen von Gott. Amos sagt, ist ein Unglück in der Stadt, was nicht von Gott kommt? Liebe Brüder und Schwestern, prüfen wir uns mal, ob wir nicht doch insgeheim einem Dualismus anhangen, der dem Teufel zu viel Ehre antut. Es gibt einen allmächtigen Gott und der ist Kreator, der ist Schöpfer. Und der Teufel ist eine Kreatur, weiter gar nichts. Und diese ganzen Machtblähungen, die er vor uns hier aufführt. Erstens kann er sie nur, weil er die Kraft dazu von Gott bekommt. Und zweitens sind es oft Popanzer, mit denen er uns ängstigen will. Also, wie reagiert Hiob in seiner Krankheit? Das ist ja nun auch ganz bewegend, sich dieses Elendsbild da vorzustellen, wie er da mit einer Scherbe sitzt und seine Haut abkratzt. Hat dieser Mann noch die Geduld und die Tragkraft zu sagen zu seiner Frau, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Das ist Geduld. So kann man nur reden, wenn man angebunden ist, ganz fest angekettet ist an der Liebe Gottes. Sonst ist das nicht mehr vorstellbar, sonst ist das nicht möglich. Schon allein diese Formulierung, ich nehme diese Krankheit aus Gottes Hand, schon das ist ja ein unerhörter geistlicher Kraftakt. Nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt aber wirklich ein mieses Schicksal, was mich da trifft. Oder sich irgendwelche medizinischen oder was weiß ich für Gründe zurechtzulegen, sondern zu sagen, ich nehme das aus Gottes Hand. Schon das ist ja ein Kraftakt sondergleichen. Und dann aber noch in einem freundlichen Tonfall das der Frau rüberzubringen, sollten wir nicht auch Böses annehmen? Hier tritt uns ein Mensch entgegen, der überhaupt kein Anspruchsdenken mehr hat vor Gott. Der hat überhaupt kein Anspruchsdenken. Liebe Brüder und Schwestern, prüfen wir uns mal, wie tief das Anspruchsdenken vor Gott noch in uns drin sitzt. Vor langer Zeit habe ich mal einen Gottesdienst in Krelingen zu halten gehabt zum Thema Dankbarkeit. Und da habe ich jemanden gefragt, beziehungsweise ich habe die Studenten insgesamt gefragt, wer ist bereit dazu ein Zeugnis zu geben? Und da hat sich ein Amerikaner gemeldet, verheiratet, der hat damals bei uns in Krelingen die Sprachen studiert und sagt, ich will was sagen. Und wir waren alle erstaunt, dass gerade er sich meldet, denn wir wussten, wie es ihm geht. Neurodermitis, krankes Kind zu Hause, der schlief ja keine Nacht durch. Und er erzählte mir kurz vorher, dass er gerade in einer Klinik in Kiel gewesen war und was er da für jammervolle Geschichten mit Neurodermitis-Kindern erlebt und gehört hat. Die springen aus dem Fenster raus. Naja, jetzt waren wir alle sehr gespannt auf diesen Gottesdienst. Und er hat gar nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, liebe Brüder und Schwestern, Sie wissen ja, wie es bei uns in der Familie zugeht. Aber ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich habe eine innere Revolution erlebt in den letzten Wochen. Wir haben uns ja in der Studienarbeit mit reformatorischer Theologie beschäftigt und da ist mir in den Tischreden Luthers eine Aussage hängen geblieben und ich habe gegen sie opponiert und sie hat meine Seele zerrissen und dann habe ich ihren tieferen Wert und ihre tiefere Wahrheit erkannt und angenommen. Und dann hat er dieses eine Lutherwort zitiert und das will ich auch zitieren. Da sagt Luther: Die tiefste Not, die wir uns überhaupt vorstellen können für unser Leben, ist noch tausendmal besser als das, was wir eigentlich verdienen würden vor Gott. Die tiefste Not, die wir uns vorstellen können für unser Leben, ist noch tausendmal besser als das, was wir als Sünder vor Gott eigentlich verdienen würden. So kann auch nur jemand sprechen, der absolut kein Anspruchsdenken mehr hat. Wir haben einen Anspruch auf die Hölle und auf nichts sonst, auf nichts sonst. Wir haben nicht den Anspruch, dass Gott uns wohlgesonnen ist, dass Gott uns liebt. Wer sein Herz kennt, der weiß, dass es sehr fern ist von Gott. Und wenn wir gläubig sind, dann ist das nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern dann ist es alles Geschenk der erbarmenden Liebe Gottes. Also in diesen Dimensionen, glaube ich, muss man erst einmal sich bewegen, um den Hiob verstehen zu können. Und dann viertens, schließlich ja noch seine Geduld, zwar gequälte, angefochtene Geduld, aber immerhin doch Geduld vor Gott, den er nicht mehr verstehen kann. Er kann diesen Gott nicht mehr verstehen. Die Freunde, die verstehen ja Gott sehr gut. Das sind ja die Klugscheißer, darf ich das mal deutlich sagen, vom Amt. Ja? Die wissen, dass da sich noch eine heimliche Sünde in seinem Leben verborgen hat, die jetzt endlich mal ans Tageslicht befördert wird und für die Hiob endlich mal Buße zu tun hat. Die wissen das ganz genau und sind meilenweit entfernt von der Wahrheit Gottes. Denn Gott sagt selbst, Hiob 42, Vers 7, ihr habt nicht recht geredet von mir. Ich bin zornig über euch. Jetzt geht mal hin und opfert ein Brandopfer und bittet den Hiob, dass er für euch Fürbitte tut. Die werden ganz schön in die Mangel genommen von Gott. Aufgrund ihrer Unreifen, aufgrund ihrer Überheblichen, aufgrund ja, ihrer eigengebastelten Gottesbilder und Menschenbilder, mit denen sie da Hiob quälen. Bringt dieser Hiob noch die Geduld auf vor diesem Gott, ihn zu fragen bzw. laut auszuschreien, der Allmächtige antworte mir. Das sind ja seine allerletzten Sätze. Der Allmächtige antworte mir. Und wenn er mir nicht antwortet, dann bitte will ich wenigstens die Anklageschrift mal lesen, die da im Himmel anscheinend angefertigt worden ist über mich. Aber ich muss mal Klarheit kriegen, warum ich hier so geschlagen bin. So antwortet der geduldige Hiob. Der schwört nicht Gott ab. Der schwört Gott nicht ab. Ganz im Gegenteil, der hängt wie eine Klette an diesem Gott, den er nicht mehr versteht. Und er glaubt sich durch diesen Gott, den er als Feind erfährt, hindurch zu seinem Erlöser und sagt, da muss doch noch ein Erlösergott im Himmel sein. Das ist doch nur eine Maskerade, die ich hier erlebe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ja unwahrscheinlich, dieses Buch. Das ist so atemberaubend. Wenn Sie da mal richtig anfangen, Sie hören überhaupt nicht mehr auf. Das Buch Hiob deckt wirklich die tiefsten Regungen des Menschseins auf in ja, seiner Gottesferne. Aber es nimmt uns gleichzeitig an der Hand ja, und zeigt uns anhand dieses Hiob, wie Menschsein gemeint ist von Gott. Und ich möchte doch noch den Schlusspunkt setzen, denn auch im Vers 11 geht es ja nur noch weiter. Ihr habt gesehen, zu welchem Ziel Gott Hiobs Leiden geführt hat. Also ohne diesen Schluss ist das Buch natürlich auch unendlich viel wert, aber mit diesem Schluss, ja, da wird es eigentlich das pure Evangelium. Geistliche Geduld an sich ist ja schon ein großer Segen. Das wollen wir mal festhalten. Aber geistliche Geduld bringt auch Segen. Das merken wir hier. Bei Hiob war es so, dass der Segen Gottes neu floss, als er begann für seine Freunde, ich setze mal Strichel, denn das waren keine echten Freunde mehr. Die hatte er nur noch als Feinde erleben können. Deswegen sage ich mal gleich Feinde. Als er begann, für seine Feinde zu beten, da heißt es, wendete Gott sein Geschick. Und wir haben gestern im Seminar über die Feindesliebe nachgedacht. Und ich habe gesagt, und ich wiederhole es, die Feindesliebe ist der eigentliche Schlüssel zur Lösung unserer Lebensknoten. Weil die Feindesliebe nach der Bergpredigt, Kapitel 5, 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, die Krönung christlicher Existenz schlechthin ist, weil Gott die Feinde liebt und wir berufen sind, so wie Gott zu sein, im Sinne dieser Liebe. Wer seinen Feind zu lieben beginnt, und zunächst einmal natürlich in der Fürbitte für ihn einsteht und ihn im Herzen segnet und ihm freundlich gegenübertritt, der wird Wunder erleben in seinem Leben. Kann ich erstens selbst bestätigen, zweitens können wahrscheinlich viele von Ihnen das auch bestätigen, aber hier bestätigt es vor allen Dingen das ganze Hiob-Buch, wo er beginnt, vor Gott für seine Feinde zu beten, wendete sich sein Geschick. Und jetzt können wir diese vier Geduldsproben einfach noch einmal kurz für uns vergegenwärtigen. Seine Geduld angesichts des Verlustes von Hab und Gut und Kinder wird im Nu umgewandelt in Segen. Das heißt, so schnell ging es doch nicht, denn er hat ja 7 Söhne und 3 Töchter wiederbekommen. Das brauchte ja doch ein paar Jahre. Aber ansonsten wendete sich das Blatt. Er hat Hab und Gut in Hülle und Fülle bekommen. Vorher hat er schon eine ganze Menge davon gehabt. Jetzt kriegt er doppelt so viel. Also Gott verströmt sich geradezu in seinem Segnen wollen an diesen Mann. 7 Söhne, 3 Töchter, das ist doch wunderbar. Und dass die Töchter so schön sind, ist noch wunderbarer. Und dass er ihnen sogar Anteil am Erbe gibt, ist ja noch wunderbarer, denn das war in der damaligen antiken Welt nicht ohne weiteres so. Also ein Segen in Hülle und Fülle. Und damit hat er natürlich auch gleichzeitig seine Frau zurückbekommen. Im Übrigen kann Hiob noch gar nicht so allzu alt gewesen sein, nicht wahr? Denn er hat ja vorher schon 7 Söhne und 3 Töchter und kriegt nun nochmal mit seiner Frau das Gleiche. Das ist ja auch wunderbar. Und ja, er darf 140 Jahre noch leben und alt und lebenssatt sterben. Das ist schon, wir haben über die 140 nachgedacht, nicht wahr? 140 ist die Verdoppelung der Fülle des Segens Gottes, denn die 7 ist immer Symbolzahl für die Vollständigkeit dessen, was Gott liebevoll für diese Welt tut. 7 Schöpfungstage. Drittens, das will ich an dieser Stelle noch einmal betonen, seine Krankheit wird ihm weggenommen. Er kann wieder jung und froh wie ein Adler durchs Leben marschieren. Aber viertens, das ist das Entscheidende, diese ewige, ihn zermürbende Frage, was ist los hier im Hintergrund? Warum begegnest du mir als mein Feind, Gott, der du mich bisher so kräftig gesegnet hast? Diese quälende Frage, das war wahrscheinlich die allerschlimmste, der allerschlimmste Schlag, den er sich überhaupt nur vorstellen konnte. Diese quälende Frage wird ihm genommen. Nach der zweiten Offenbarungsrede heißt es, ich hatte bisher von dir nur vom Hörensagen etwas mitbekommen. Nur weil andere mir erzählt haben. Ist ja auch schon was wert, nicht wahr? Wenn andere einem vom lebendigen Gott erzählen. Aber jetzt, sagt Hiob, hat mein Auge dich gesehen. Das war natürlich nicht dieses Auge. Das ist das Auge des Glaubens. Jetzt hat mein Auge dich, jetzt kann ich dein Wesen verstehen. Jetzt kann ich dein Herz begucken. Jetzt kann ich baden in deiner Liebe. Bei dem Mann ging ja eine Dimension auf, die er selbst als Gottesmann vorher noch nicht hatte. Ich fasse zusammen, alles zusammen in zwei Sätzen. Ein durch und durch gesegneter Mensch. Seine Geduld war nicht umsonst. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu danken wir dir, dass du uns Menschen zu Ebenbildern berufen hast, zu Ebenbildern deines Wesens und deiner Liebe. Dass wir in diesem Hiob ein Leitbild, ein Vorbild entdecken können, wie du dir Menschsein vorstellst und dass Satan Unrecht bekommen hat und dass du Recht behältst in all dem, was du dir an Segen für diese Menschheit vorgenommen hast. Herr, wir danken dir, dass dieser Mann Geduld hatte, übermenschliche Geduld, dass du sie ihm verliehen hast, denn aus sich hatte er sie nicht. Und dass wir einen Anteil an dieser Geduld, die sich bindet an deine Verheißungen, auch empfangen dürfen. Und wir bitten dich für alle Ungeduldigen, dass sie sich ausstrecken nach dieser Geduld. Wir bitten dich für alle, die in Krisen sind, die an dir und an deiner Güte zu verzweifeln drohen, dass du ihnen einen dicken Anteil an dieser göttlichen Geduld schenkst. Herr, hilf, dass wir getragen von dieser Geduld unsere Lebenstage verbringen und dass wir einen übervollen Segen erwarten und auch empfangen dürfen, wenn wir vor deinem Thron stehen. Hilf uns, Herr, lass wohl gelingen. Amen.